Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jekel, ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen und sitze hier wie immer mit meiner lieben Kollegin Katharina Lorenz. Hallo Katharina.
Hallo Steffi.
Expertin für Sozialrecht, Sozialpolitik und du wirst uns heute natürlich wieder ganz viele schlaue Dinge erzählen, denn wir sprechen über das Thema Rente.
Ja.
Ein Thema, über das ich mir auch angesichts meines Alters immer mehr Gedanken mache. Aber wir sprechen heute ganz explizit über das Thema Rente mit 63.
Ja, in Anführungsstrichen würde ich das ganz gerne setzen.
Also Rente mit 63 in Anführungsstrichen. Ja, du hast da bestimmt einen super Fachbegriff für, kommen wir später noch zu. Aber ich habe gedacht, ich hole die Leute erstmal da ab. Ne, das ist ja ein gängiger Begriff, Rente mit 63.
Ja,
so. Und wir haben uns gedacht, wir sprechen darüber, weil es natürlich, wie so häufig im Sozialrecht, ein bisschen kompliziert ist, das ganze Thema. Mhm. Und es ist nicht so einfach, da durchzublicken, wann geht was, was muss ich wie irgendwie machen, worauf muss ich achten. Und deswegen wollen wir da heute ein bisschen drüber schnacken, ein paar Tipps geben, mal so gucken, wo die Fallstricke irgendwie liegen.
Genau.
Und dann haben wir uns einen Gast eingeladen, auf den freue ich mich schon sehr, denn der erzählt uns ein bisschen was dazu, was oder wie viel RentnerInnen eigentlich dazu verdienen möchten.
Mhm.
Ja, was sie dazu verdienen möchten, das kann ich mir gut vorstellen.
Was sie
hinzuverdienen dürfen.
Dürfen.
Mhm. Genau. Und auch da gibt's ja so einiges zu beachten. Mhm. Und darüber sprechen wir mit unserem Gast. Ich würde dich aber bitten, fang erstmal an mit dem Fall, den du uns heute mitgebracht hast. Wer war das? Wer kam zu uns in die Beratung?
Ja, gerne. Frau Hilmers, knapp 64 Jahre alt, genau, kam zu uns in die Beratung und wollte sich erstmal grundsätzlich halt darüber informieren, welche vorzeitige Altersrente für sie gegebenenfalls in Betracht kommen könnte. Also sie wollte jetzt nicht bis zum eigentlichen Renteneintrittsalter weiter beschäftigt sein. Und wollte vorzeitig ganz gerne in Rente gehen.
Wie alt war sie, als sie gekommen
ist? Knapp 64.
Ah ja,
genau.
Okay.
Also wir haben ja diese Anhebung der Altersgrenzen. Früher konnte man ja mit 65 dann in Rente gehen. Das geht ja nicht mehr.
Nee,
das heißt,
ich weiß.
Genau. Also wir müssen bis 67, falls sich noch zwischenzeitlich gegebenenfalls irgendwie noch eine Rentenreform kommt und wir gegebenenfalls sogar noch länger arbeiten müssen.
Weil das kann man tatsächlich, also wir können uns jetzt nicht drauf verlassen, dass wir mit 67 in Rente gehen, sondern wenn die sagen irgendwann, ist ja auch immer wieder in der Diskussion,
genau,
arbeiten bis 70 oder so,
genau,
dann arbeiten wir bis 70.
Gegebenenfalls, das kann
ja
sein, ne? Also
ja,
das hat man ja bei der letzten Rentenreform auch gemacht, da hat man dann halt aber gesagt, man macht jetzt halt so einen schleichenden Übergang.
Mhm.
Das heißt, die ganzen Rentenjahrgänge bis 1965, die gehen im Grunde halt mit 65 plus x Monate in Rente. Da gab es dann halt irgendwie, also jedes halbe Jahr dann im Grunde
so,
halt so
einen
Sprung.
Dann war das monatlich gestaffelt,
genau,
und nicht
gestaffelt,
irgendwie gleich,
genau,
irgendwie 5 Jahre später,
genau,
oder sowas.
Ah, genau,
ja, okay.
Und die Geburtsjahrgänge ab 1964 und die früher geboren sind, die müssen tatsächlich, also danach geboren sind, also 64, 65, 66.
Mhm.
67, genau.
Ja.
Die müssen bis 67 dann noch arbeiten.
Mhm.
Also ab Geburtsjahrgang 64 kann ich erst mit 67 Jahren,
okay,
in Rente gehen.
Ja.
Ne, regulär,
ja,
das ist die Regelaltersrente.
Und das war bei Frau Hilmers auch noch so? Also 67 wäre ihr Rentenalter gewesen?
Nee, ihr Renteneintrittsalter wäre jetzt 66,5 gewesen.
Ach so, durch diese Reform und,
genau,
diese zeitweise Anpassung.
Genau,
ne?
Sie ist 1961 geboren, sie war, wie gesagt, knapp 64 Jahre alt. Und sie hätte tatsächlich halt bis 66,5 arbeiten müssen.
So. Das muss man aber auch wissen. Wird
das
einem
total
das von einer Rentenversicherung mitgeteilt, wie lange man dann arbeiten muss? Weil das kann man sich ja selber gar nicht ausrechnen.
Genau. Also man bekommt ja dann regelmäßig auch eine Renteninformation.
Mhm.
Dann bekommt man auch noch mal kurz, bevor man dann halt in Rente gehen kann oder ab einem bestimmten Alter, bekommt man halt einen Versicherungsverlauf zugeschickt. Und da steht auch noch mal ganz explizit halt drin, welche vorgezogenen Altersrenten man gegebenenfalls ab welchem Datum in Anspruch nehmen kann.
Mhm,
ne,
okay.
Ob die Wartezeit auch erfüllt ist, weil das Problem ist halt, wir haben bestimmte Voraussetzungen für verschiedene Renten und die müssen natürlich auch erfüllt sein.
Mhm,
das ist
okay,
auch sehr kompliziert.
Natürlich.
Natürlich.
Deswegen sprechen wir ja heute drüber.
Genau, genau.
Okay, also Frau Jemers, was hat sie gearbeitet? Was hatte sie für einen Job?
Also Frau Jemers hatte Abitur gemacht, hatte dann mit 19 eine Ausbildung gemacht und als Krankenschwester, hat lange auch als Krankenschwester gearbeitet.
Ja.
Und irgendwann auch aus gesundheitlichen Gründen dann in einer Arztpraxis gearbeitet.
Ah, ja.
Okay. Genau, als Arzthelferin.
Ja.
Und das Problem war, dass sie gekündigt wurde. Das heißt, sie hatte jetzt im Grunde...
In dem Alter?
Mhm, genau. Also das Problem war, naja, weil die Praxis aufgegeben wurde. Ne? Also das heißt, der Arzt, der bisher dort diese Praxis hatte, der ist in Ruhestand gegangen. Der hat gesagt, okay, ne, ich brauche halt irgendwie einen Nachfolger. Und bei dem Nachfolger war es halt so, dass die teilweise halt ihr Team mitgebracht haben. Und das heißt, sie war noch nicht so lange da beschäftigt und ist dann tatsächlich gekündigt worden.
Oh, was für ein Mist in dem Alter, ist das ja super
schwer.
Das
war total blöd. Das war richtig doof in dem Moment für sie. Sie hat dann Arbeitslosengeld 1 bezogen seit einem guten halben Jahr. Mhm. Und sagte auch, naja, also jetzt wäre es natürlich halt wirklich auch okay, es wird schwierig werden, halt jetzt wirklich auch eine Beschäftigung zu bekommen,
ja,
mit der ich meinen Lebensunterhalt halt bestreiten kann. Also so Minijobs sind zwar möglich, aber alles andere wird halt schwierig.
Mhm.
Und deswegen werde ich jetzt das Arbeitslosengeld 1 erstmal in Anspruch nehmen. Das ist natürlich weniger als das, was ich vorher verdient habe.
Mhm.
Aber wenn es jetzt eine Möglichkeit gäbe, vorzeitig in Rente zu gehen, wäre das natürlich für mich halt dann eigentlich auch positiv zu sehen.
Ja, ja.
Genau, genau. Und wie gesagt, Regelaltersrente, Wartezeit hatte sie natürlich erfüllt. 5 Jahre ist da immer die Wartezeiterfüllung. Das heißt, ich muss 5 Pflichtbeitragsjahre eingezahlt haben in die Rentenversicherung.
Okay.
Und dann kann ich in Rente gehen. Aber wie gesagt, das wäre bei ihr halt erst mit 66,5 gewesen. Das heißt, sie hätte da tatsächlich halt noch ein bisschen warten müssen.
Ja.
Und das wäre kompliziert gewesen, weil dann auch der Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 geendet hätte.
Was wäre denn, also jetzt hat jetzt nicht so wahnsinnig viel mit dem Fall zu tun, aber was ist dann Bürgergeld?
Ja. Ja.
Okay.
Und wenn du dann ein bisschen halt vielleicht auch fürs Alter schon vorgesorgt hast, ein bisschen was zusammengespart hast, dann wird es halt natürlich wirklich kritisch.
Ja, weil
ne?
das
dann
musst du alles aufbrauchen, ne?
Ja. Ja.
Okay, gut, aber
genau.
Darum geht's jetzt ja bei Frau Jemers nicht, ne?
Genau.
Hat mich nur mal so
nochmal so
interessiert, weil natürlich, ne, in dem Alter noch irgendwie einen Job zu finden, wenn irgendwie klar ist, okay, ne, die ist knapp 64, mit 66,5 würde sie sowieso gehen. Also sind das vielleicht noch irgendwie 2,5 Jahre, die sie regulär arbeitet,
genau,
kann ich mir vorstellen, wollen sie viel nicht einstellen.
Genau, genau. Ja, also das ist halt natürlich ein Problem. Auch wenn wir einen Fachkräftemangel haben, aber bei älteren Mitarbeitenden ist es halt immer noch, ist der Vorbehalt häufig da.
Ja.
Sind nicht so leistungsfähig und dann werden die halt eher nicht eingestellt.
Mhm.
Genau.
Ja.
Ja, und dann haben wir uns den Versicherungsverlauf mal angeguckt, haben mal geschaut, welche Zeiten sie überhaupt erfüllt und haben geguckt, welche vorzeitige Altersrente tatsächlich für sie in Betracht kommt. Es ist seit der Rentenreform so, dass es eigentlich nur noch 3 vorzeitige Altersrenten gibt, die ich...
Gott, wie viel gab es denn vorher? 10?
Es gab 6.
Oh, okay. Klingt kompliziert, darüber müssen wir jetzt auch gar nicht sprechen, aber was für 3 gibt es denn jetzt noch?
Genau. Also es gab zum Beispiel früher auch mal die Altersrente für Frauen speziell. Die,
ach.
Ja, die gibt es aber auch
okay.
nicht mehr. Genau. Kleiner Hinweis.
Ja.
es gibt die Altersrente für langjährig Versicherte.
Das heißt, wenn ich besonders lange gearbeitet habe.
Wenn ich 35 Jahre eingezahlt habe, genau, dann kann ich die in Anspruch nehmen. Das wäre bei ihr gegangen.
Ja.
Aber das Problem war, dass die nicht abschlagsfrei bei ihr gewesen wäre. Das heißt, da sind teilweise Abschläge dabei, wenn ich halt vorher gehe. Und das heißt, das wäre für sie jetzt keine Alternative gewesen, diese Altersrente für langjährig Versicherte.
Das, was ihr abgezogen werden würde, konnte sie nicht so gut verzichten.
Da konnte sie nicht gut drauf verzichten. Also die Rente war jetzt eh nicht so, also die war schon hoch, weil sie hat ihr Leben lang auch gearbeitet immer, aber hatte ein paar Kindererziehungszeiten natürlich zwischendrin,
ja,
also zwischendurch auch ein bisschen Teilzeit. Aber die war jetzt nicht so, dass sie sagte, naja, das passt und da kann ich jetzt auch auf die Abschläge, da kann ich nicht verzichten.
Kannst du das so pauschal sagen oder ist das sehr individuell? Über was für Abschläge reden wir denn da? 3 Euro im Monat, 30, 300? Also nur, dass man mal irgendwie so, also weil ich habe jetzt gar keine Vorstellung davon, was heißt abschlagsfrei, ne?
Genau.
Also ist mir schon klar, aber wenn ein Abschlag abgezogen wird, wie hoch ist der?
Also das ist wirklich individuell. Es kommt drauf an, wie vorzeitig ich in Rente gehe, also wie viele Monate vor dem eigentlichen Renteneintritt. Und dann wird das natürlich halt abgezogen tatsächlich von meiner Rente. Das heißt, es ist prozentual. Das heißt, da gibt es im Grunde zum Beispiel 10, 12, 15% können auch nur 3% sein. Das kommt, wie gesagt, immer drauf an, wie vorzeitig dann ich in Rente gehe. Und bei ihr waren es, glaube ich, um die 8%, die die Rente weniger gewesen wäre.
Ja, ist schon was, ne?
Und das ist schon ein bisschen was, weil dieser Abschlag ist ja auch lebenslang. Das heißt, er ist ja, nicht nur für einen kurzen Zeitraum, sondern für immer. Und bezieht sich natürlich dann auch auf Rentensteigerungen. Das heißt, wenn es eine Rentensteigerung gibt, dann ist dieser Abschlag natürlich auch auf ihre Rentensteigerung mit drauf. Und da hat sie gesagt, darauf möchte sie halt ungern verzichten.
Das muss man sich gut durchrechnen lassen.
Das muss man sich durchrechnen, genau.
Ja.
Also kam die nicht in Frage. Dann gibt es noch die Altersrente für schwerbehinderte Menschen.
Mhm.
Da haben wir auch eine Wartezeiterfüllung von 35 Jahren und eine Schwerbehinderung. Das heißt, ein Grad der Behinderung von mindestens 50 muss vorliegen.
Ja.
Das hatte sie nicht erfüllt, weil sie keinen Grad der Behinderung hatte.
Okay.
Das heißt, die Rente kam auch nicht in Frage. Also blieb eigentlich nur die Altersrente für besonders langjährig Versicherte.
Ja.
Und das ist diese berühmte Rente ab 63.
Okay.
Und das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Das stimmt aber eigentlich ja gar nicht mehr.
Dass man ab 63
Das war damals im Grunde halt, als die Rentenreform in Kraft getreten ist. Für die ersten Jahrgänge war es tatsächlich so.
Mhm.
Oder für den ersten Jahrgang, dass die mit 63 in Rente gehen konnten. Aber auch dann haben wir im Grunde diese Anhebung der Altersgrenzen gehabt.
Mhm. Okay.
Und bei ihr war es jetzt so, dass sie 2 Jahre früher hätte in Rente gehen können. Also mit 64,5.
Okay.
Das heißt also demnächst.
Ja.
So. Und von daher war das ja auch ohne Abschlag.
Mhm.
Das ist auch eine Rente, die ich tatsächlich erst dann auch mit dieser Altersgrenze in Anspruch nehmen kann. Die kann ich auch nicht vorzeitig irgendwie
aber
mit
das
Abschlag.
Ich weiß nicht, hattest du das jetzt gesagt und ich habe nicht zugehört? Mhm. Was war da jetzt nochmal die Voraussetzung? Weil es gibt die für langjährig Versicherte und für besonders langjährig Versicherte. Es ist dann, also ne, einmal 35 Jahre muss ich eingezahlt haben und bei der sind es
45.
Okay.
Also 10 Jahre mehr.
Mhm.
Und das ist natürlich für viele eine Hürde. Also das muss
also
man ganz klar sagen.
Wird das
nein, wenn man studiert
schaffen.
Hat, nein.
Ja.
Weil unsere Studienzeiten auch nicht zu den anrechenbaren Zeiten gehören.
Also es sei denn, ich muss irgendwie tatsächlich bis 75, dann könnte ich es schaffen, ja. Aber okay.
Dann brauchst du es auch nicht mehr.
Nee, dann brauche ich es auch tatsächlich. Aber sie hat die 45 Beitragsjahre hat sie geschafft.
Ja, das war so ein bisschen jetzt die Problematik an der ganzen Sache. Also wir hatten uns das angeguckt und sie hatte ja jetzt seit einigen Monaten schon das Arbeitslosengeld 1 bezogen.
Mhm.
Und normalerweise ist das eine Pflichtbeitragszeit. Das heißt, wenn ich Arbeitslosengeld 1 beziehe, ne, dann werden davon ja Rentenversicherungsbeiträge abgeführt. Das heißt, es ist eine Pflichtbeitragszeit und die zählt eigentlich zur Wartezeit dazu.
Mhm.
Allerdings bei dieser speziellen Rente nicht, und zwar in den letzten 2 Jahren, bevor ich dann in Rente gehen möchte.
Wie kompliziert kann man es machen?
Ja.
Deutsche Rentenversicherung,
Ja, genau. Also wenn sie zwischendurch arbeitslos gewesen wäre und hätte Arbeitslosengeld 1 bezogen, dann wäre das eine anrechenbare Zeit gewesen. Aber dadurch, dass sie dann ja nahtlos in die Rente gegangen wäre, war es keine anrechenbare Zeit.
Was will man denn damit erreichen?
Naja, man wollte damals, hat man natürlich überlegt, okay, wenn wir jetzt diese vorzeitige Altersrente haben.
Alle melden sich arbeitslos und gehen dann direkt in Rente.
Alle melden sich arbeitslos, beziehen dann noch schön 2 Jahre, weil ne, dann sind sie auch ab einem bestimmten Alter, haben lange genug eingezahlt und haben Anspruch auf 2 Jahre Arbeitslosengeld 1, beziehen dann im Grunde nochmal 2 Jahre Arbeitslosengeld 1 und gehen dann nahtlos in die Rente. So, und das wollte man damit vermeiden. Das heißt, man hat gesagt, wir wollen keinen Rentenexodus.
Ist das, also jetzt so unter dem Aspekt der Gleichberechtigung, ne? Also wenn ich halt irgendwie in der Mitte meines Lebens 2 Jahre arbeitslos bin, kriege ich die Renten, also das zählt für die Rente?
Genau.
Das ist doch ungerecht, also das ist doch Ungleichbehandlung.
Ja, das haben tatsächlich auch viele Versicherte so gesehen und haben dann auch dagegen geklagt. Genau.
Okay, das wäre meine Frage gewesen.
Ist aber alles durchgeklagt bis zum Bundesverfassungsgericht. Das heißt, also es ist halt tatsächlich so, dass es nur eine einzige Ausnahme gibt. Das heißt, wenn der Betrieb insolvent geht oder es eine Geschäftsaufgabe gibt, dann, und ich deswegen gekündigt werde, dann zählt das nicht. Dann heißt das, dann sind diese, weil das ist ja dann im Grunde unverschuldet in dem Moment.
Mhm.
So, und ich habe es ja nicht irgendwie bewusst dann versucht zu forcieren oder.
Aber Frau Jemers wurde doch betriebsbedingt irgendwie gekündigt.
War aber keine Geschäftsaufgabe im eigentlichen Sinne. Weil es gab ja einen Geschäftsführerwechsel, wenn man es so sieht. Ja, also es war ja, die Praxis wurde ja im Grunde halt tatsächlich von einem neuen Arzt dann geführt.
Okay.
Der wollte aber sein Team verkleinern, hatte teilweise auch schon Leute dabei, die er dann halt da einstellen wollte. Es wurde so eine Gemeinschaftspraxis irgendwie Und deswegen ist sie gekündigt worden. Und deswegen war es eigentlich keine Geschäftsaufgabe im eigentlichen Sinne.
Mhm.
Da hätte man vielleicht, hätte man dann nochmal versuchen können, dann halt das irgendwie durchzuklagen. Aber ich sag mal so, wir wissen ja, wie lange solche Klageverfahren dauern. Und
da ist Frau Jemmer schon längst in Rente.
Da ist halt dann die Frage, macht das in dem Moment Sinn? Genau.
Ja.
Genau, und das hatte ich ihr dann auch gesagt. Also das sieht jetzt, leider fehlen noch, also es fehlt ein halbes Jahr. Es fehlten 6 Monate.
Oh Mist.
Ja, sie hatte 44,5 Jahre voll und diese letzten 6 Monate fehlten so.
Hm.
Genau, und dann war die Problematik, okay, sie sagte, ich will trotzdem die Rente beantragen, ich versuch's einfach, dann werde ich Widerspruch einlegen und klagen, das kann ja nicht sein. Also das war auch ungerecht, das war auch schwierig jetzt so tatsächlich zu vermitteln, ich konnte das auch total verstehen.
Hm.
Und ich sagte, okay, aber die Frage ist, also erstens, wie gesagt, das Verfahren dauert relativ lange. Und die Frage, zweite Frage ist natürlich, ob wir überhaupt gewinnen.
Und sie wäre ja dann,
und sie wäre dann schon
irgendwann im Bürgergeld auch gewesen.
Ja, sie wäre dann irgendwann im Bürgergeld gewesen. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, es gäbe eine andere Möglichkeit.
Aha.
So, ja, genau. Und manchmal ist es dann vielleicht ganz gut zu gucken und kreativ zu werden und zu schauen, welche andere Möglichkeit haben wir.
Mhm.
Und es war in diesem Fall tatsächlich auch gegeben, genau.
Okay, und was hat sie dann gemacht oder was habt ihr dann, was haben wir dann gemacht?
Genau. Also es ist so, dass ich hatte ihr dann gesagt, sie müsste im Grunde halt eine Beschäftigung aufnehmen. So.
Arbeiten, ja.
Arbeiten, genau. Um dann im Grunde halt Pflichtbeitragszeiten diese 6 Monate noch einzuzahlen.
Mhm.
So, sie wollte natürlich nicht, ne, sie sagte, Vollzeit arbeiten, das wird halt echt schwierig. Mhm. Das kriege ich nicht hin. Auch eine Teilzeitstelle wird halt schwierig. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt machbar ist. Da müsste ich mich jetzt bewerben. Und dann wird das natürlich halt auch, dann ist mal die Frage, das Arbeitslosengeld würde dann ja wegfallen. Das heißt, sie wäre nur noch in dieser Teilzeitbeschäftigung. Sie hätte noch weniger Geld, sie wäre zwar nur für ein halbes Jahr, aber da ist natürlich auch die Frage, ist das halt tatsächlich in dem Moment sinnig? Und dann habe ich ihr gesagt, es gibt aber eine andere Möglichkeit. Sie könnte einen Minijob ausüben.
Ja.
Dann dürfte sie aber nicht auf die Rentenversicherungspflicht verzichten. Das heißt, ne, normalerweise ist ja so, ne, Minijob ist eigentlich immer rentenversicherungspflichtig.
Ja.
Du hast aber die Möglichkeit, darauf zu verzichten.
Ja. Machen leider die meisten.
Machen leider sehr, sehr viele. Das ist nämlich diese Krux an der ganzen Sache. Und dann werden ja keine Rentenversicherungsbeiträge abgeführt.
Ja.
So, weil viele sagen, ah, naja, das ist mir lieber, dann habe ich halt ein bisschen mehr Netto in der Tasche.
Ja, ja, habe ich während des Studiums auch gemacht. Dummerweise.
Ja, genau, machen die meisten halt auch.
Ja.
Das ist aber auch gar nicht so wahnsinnig viel, was man dann tatsächlich abführen muss. Und man hat tatsächlich dann aber alle Möglichkeiten aus der Rentenversicherung. Und deswegen sollte man sich immer gut überlegen, ob man darauf verzichtet oder ob es nicht besser ist, die paar Euro tatsächlich zu investieren.
Mir hat das niemals gesagt.
Das so, sagen auch viele, ne? Nicht. Also gerade auch bei Studierenden ist das zum Beispiel so, oder bei SchülerInnen, dass man halt dann gar nicht seitens der Personalabteilung darauf hinweist oder so, dass man sagt, hier, ne, überleg dir das nochmal ganz genau, ne, du kannst damit schon auch Ansprüche generieren. Und es ist ja nicht nur so, dass du in die Rentenversicherung einzahlst, weil es ist ja natürlich klar, ne? Also du hast dann halt irgendwann erst in 50 Jahren Anspruch.
Ja, ja.
Ja, wer denkt da halt irgendwie?
Nee, ich habe gedacht, 20, lieber jetzt 5 Euro mehr im Monat haben.
Genau, als dann später, genau.
Ja.
Aber es ist zum Beispiel auch wichtig, gerade für so eine Wartezeiterfüllung. Du weißt ja nie, was irgendwann passiert.
Ja, na klar.
Und dann fehlen dir nachher wertvolle Monate.
Ja.
Oder du hast zum Beispiel einen Anspruch auf Reha-Maßnahmen. Mhm. Das wissen viele halt auch nicht. In dem Moment, wo ich halt einzahle, kann ich tatsächlich halt auch einen Anspruch haben. Und du weißt ja nie, was im Grunde passiert.
Ja.
Geht es dir gesundheitlich so lange gut, kannst du das im Grunde halt durchziehen bis zum Renteneintrittsalter. Und von daher immer vielleicht nochmal gut überlegen.
Ja.
Und das hatte ich ihr gesagt, also Minijob könnte sie halt machen, dann nicht auf die Rentenversicherungspflicht befreien und dann könnte sie damit im Grunde halt tatsächlich noch ihr Konto auffüllen und käme auf die 45 Jahre und könnte dann halt mit 64,5 auch in Rente gehen.
Okay, und dabei ist es aber nur wichtig, dass sie einzahlt in die Rentenversicherung, um diesen Zeitfaktor im Blick zu haben. Es ist dann nicht irgendwie wichtig, wie viel sie dann noch einzahlt.
Genau.
Von der Höhe her.
Genau,
das
ist völlig egal.
Dass man irgendwie sagt, okay, ne, das und das musst du mindestens.
Nein.
Ah, okay.
Genau. Also es kommt da, ne, wie gesagt, ob du jetzt 100 Euro verdienst oder 500, das ist dann in dem Moment völlig egal. Worauf du natürlich ein bisschen achten musst, damit dein Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 auch erhalten bleibt, dass du nicht mehr als 15 Stunden in der Woche arbeitest.
Ja.
Das ist beim Minijob aber relativ untypisch.
Ja.
Das passiert eigentlich seltenst, weil es ja auch nur ein paar Stunden im Grunde in der Woche sind. Weil sonst hast du keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld 1, weil du dann nicht mehr als arbeitslos giltst.
Ja.
Und die zweite Sache, worauf man ein bisschen achten sollte, ist, dass man nicht mehr als 165 Euro netto verdient, weil sonst das der Verdienst gegengerechnet wird.
Ach so,
das heißt,
dein
Arbeitslosengeld würde sich halt mindern.
Mhm.
Das wäre jetzt hier nicht so wahnsinnig schlimm gewesen, weil letztendlich plus minus null rausgekommen wäre ja für sie halt auch okay gewesen. Aber wenn man das im Blick haben kann, dann ist ja da eine Möglichkeit gegeben. Und dann sagte sie, ja, das wäre eigentlich gar keine schlechte Idee, weil eine Freundin hätte sie neulich mal drauf angesprochen und die wollte ihre Arbeitszeit für ein Jahr reduzieren.
Mhm.
Und die suchten im Grunde jemanden, der diese 3-4 Stunden freitags halt mit auffängt in der Praxis.
Ja.
Da sagte sie, das wäre ja eigentlich im Grunde halt tatsächlich ein Zeitraum, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und das waren dann auch so knapp 200 Euro, die sie da halt irgendwie verdient hat. Und damit konnte sie dann halt tatsächlich die Rentenversicherungsbeitragsjahre noch auffüllen auf 45
Jahre. Okay, das heißt, sie hat dann noch ein halbes Jahr gearbeitet?
Genau, sie hat noch ein halbes Jahr gearbeitet.
Um diese Wartezeit auf 45 Jahre zu... Okay, und
jeden Freitag so 3 Stunden.
Ja.
Und das ist super, perfekt irgendwie. Und dann hat das so hingehauen, dass sie tatsächlich dann halt noch eingezahlt hat. Die Zeiten wurden angerechnet und damit hatte sie dann die 45 Jahre und konnte dann mit 64,5 auch in Rente gehen, in die vorgezogene Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Also das war eine ganz gute Sache so.
Ja.
Ja, genau.
Kommt sowas oft vor? Weil ich, also in meiner Wahrnehmung ist das eher ein ungewöhnlicher Fall, so dass man so kurz vor der Rente noch arbeitslos wird und haben wir das häufiger in der Beratung? Betrifft das viele Menschen oder wie ist das?
Also häufig würde ich jetzt nicht sagen. Der Regelfall ist eigentlich tatsächlich, dass sie entweder auf diese 45 Jahre halt nicht so kommen, weil oder aber wir haben ja relativ viele Rentenzugänge bei der Rente für besonders langjährig Versicherte. Das sind tatsächlich viele, viele Menschen, die mittlerweile halt auch in Anspruch nehmen können. Aber solche Fälle kommen tatsächlich immer mal wieder auch vor.
Okay.
Von da ist dann immer die Frage, wie kriege ich das dann letztendlich halt noch irgendwie geregelt? Also häufig würde ich jetzt nicht sagen, wir haben das nicht jeden Tag, aber es ist jetzt kein absoluter Einzelfall oder irgendwie so ein exotische Fallkonstellation.
Ja,
das haben wir schon ab und zu mal in der Beratung.
Aber da muss man natürlich ja auch gut gucken, okay, was lohnt sich wann noch wie und so. Und von daher ist, glaube ich, da eine Beratung in dem Fall immer eine gute Idee, ne?
Ja, das empfehlen wir ja sowieso, dass man rechtzeitig sich halt einfach auch vielleicht anderthalb Jahre, bevor man dann halt
sagen,
so in Rente gehen will, dass man einfach mal sagt, okay, ich guck mal, wir hatten, glaube ich, schon mal so eine Folge, wo ich auch gesagt habe, so einen Versicherungsverlauf halt mal irgendwie klären lassen, mal zwischendurch. Das ist sicherlich so mit 40 oder so auch schon mal ganz sinnig, weil man da auch noch mal gucken kann, was war so mit Ausbildung, Studium oder sowas, was brauche ich dann noch für Nachweise? Die hat man dann vielleicht teilweise noch. Und dann ist es tatsächlich so, rechtzeitig, ein Jahr, bevor man dann, wie gesagt, in Rente gehen möchte, sich da Gedanken drüber macht, mal zu gucken, okay, welche Renten kommen überhaupt in Betracht? Habe ich da eine Möglichkeit, überhaupt vorzeitig zu gehen? Wie hoch ist die Rente? Das ist ja auch ein ganz großes Problem. Die Renten sind ja meistens gar nicht so hoch, wie man sich das halt vielleicht überlegt hat oder vorgestellt hat.
Das stimmt.
Auch wenn man ja jedes Jahr diese Renteninformation bekommt und das eigentlich schwarz auf weiß da steht.
Ja, ja.
Aber es ist so manchmal dieser Verdrängungsmoment, dass man sagt, ist
was,
da noch
ich
lange,
gar nicht.
Lange hin?
Bis dahin passiert noch irgendwas.
Genau, bis dahin verdiene ich noch Millionen und so
genau.
Und zahle richtig noch mal kräftig rein. Und schwupps sind irgendwie 15 Jahre rum.
Und ich habe immer noch keine Millionen eingezahlt, komisch.
Genau,
ja.
Und die Rentenhöhe ist tatsächlich halt so, wie prognostiziert. Und da ist ja auch viel Bewegung momentan drin. Da gibt es ja viele, viele Diskussionen, auch gerade rentenpolitisch. Und es sieht momentan leider nicht danach aus, als ob es besser wird, sondern ganz im Gegenteil. Also die Rentenversicherungsbeiträge werden wahrscheinlich aller Voraussicht nach steigen. Und es ist auch nicht so, dass man das Rentenniveau tatsächlich halt langfristig wirklich so sichern kann, wie man sich das vorstellt. Das heißt, das wird nochmal
spannend.
Eine große Problematik. Und deswegen sollte man bei Zeiten halt wirklich auch nochmal gucken, auch private Vorsorge vielleicht mal schauen, was kann ich machen. Ne? Das ist natürlich auch manchmal eng, aber so jeder Euro zählt dann vielleicht in dem Moment. Welche Möglichkeiten habe ich da letztendlich? Ne? Genau. Aber für Frau Yilmaz war es dann letztendlich so eine guter Ausgang. Wie gesagt, ohne jetzt halt ein aufwendiges Verfahren. Das war jetzt auch nochmal wichtig halt für sie, weil da war jetzt die Zeit halt einfach entscheidend. Und da haben wir einfach eine ganz gute Lösung gefunden für sie, um sie dann doch tatsächlich noch vorzeitig in die Rente zu kriegen.
Sehr schön. Da hat sie sich bestimmt gefreut.
Hat sie.
Das ist sehr gut.
Ja.
Meine Liebe, wir kommen zur Zahl des heutigen Tages, der heutigen Folge.
Gerne.
Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1,3 Millionen.
Ja, Gott sei Dank, dass du Millionen gesagt hast.
Hättest du 1,3
gesagt? Ich gesagt, Prozent.
Scheiße, vielleicht sollte ich das nächste Mal irgendwie. Okay, aber jetzt habe ich es hier rausgehauen. 1,3 Millionen Prozent. Ne?
Ja.
Ja. Na, rate mal was.
Gehen in vorzeitige Rente?
Ja, nee, nicht so ganz.
Ah, okay.
Nicht so ganz.
Ja.
1,3 Millionen, also ich glaube sogar mehr als 1,3 Millionen RentnerInnen arbeiten, obwohl sie schon in Rente sind.
Ach.
So, ist wichtig, glaube ich, für das Gespräch, was wir gleich mit unserem
Gast
haben.
Fall.
Und diese Statistik sagt leider nicht, ob diese RentnerInnen arbeiten, weil sie müssen, also weil sie so eine kleine Rente haben oder ob sie sagen, ach, das macht mir so viel Spaß, ich hänge noch 10 Jahre oder irgendwie so dran.
Ich mag die Kolleginnen so gerne,
das ist alles toll.
Ja.
Also das ist ja immer so ein bisschen die Diskussion, ne? Lass doch die Leute arbeiten, wenn sie länger arbeiten wollen. Mhm. Und dann vergisst man aber manchmal, dass manche Leute halt auch eben nebenbei arbeiten müssen, weil die Rente halt einfach
das
so
stimmt.
klein
ja.
ist.
Ja.
Aber in dem Bereich des Hinzuverdienstes hat sich ja auch ein bisschen was getan und so. Und auch da gibt es Sachen, auf die man irgendwie achten muss und die man bedenken muss. Und deswegen haben wir uns unseren heutigen Gast eingeladen.
Wir freuen uns, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
Björn Watermann von der Deutschen Rentenversicherung in Oldenburg. Hallo, Herr Watermann, guten Tag.
Hallo.
Tag.
Hallo, herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof.
Direkt.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Herr Watermann, Sie sind ja Pressesprecher der DAV in Oldenburg und beantworten uns heute so ein paar Fragen, die sich uns auch schon in der bisherigen Folge gestellt haben. Wie ist das so mit dem Hinzuverdienst bei RentnerInnen? Ne, was muss man beachten und so weiter und so fort? Weil da ist ja auch, also so kriege ich das jedenfalls mit als Nicht-Fachfrau relativ viel in Bewegung. Und Sie müssen ja all das, was sich der Gesetzgeber da so ausdenkt, immer fleißig umsetzen. Und ich weiß auch so aus meinem familiären Umfeld, da gibt's viele Fragen. Leute sind tatsächlich verwirrt. Was? Ich bin doch in Rente. Ich darf nebenbei noch arbeiten. Da gibt's ja viele Unwägbarkeiten und viele Fragen. Deswegen wollten wir da heute gerne mal mit aufräumen und wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Gerne. Wir werden versuchen, auf alle Fragen möglichst umfassend einzugehen.
Okay, dann fange ich doch mal an. Und zwar, ich hatte es ja gerade schon erwähnt, ne, es gibt neue Regelungen beim Thema Hinzuverdienst und RentnerInnen. Was ist da neu? Wie ist da der aktuelle Stand? Können Sie uns da mal so ein bisschen auf dem Laufenden halten?
Also es gibt letztendlich ja verschiedene Rentenarten und wir würden jetzt erstmal vielleicht mit der Altersrente starten.
Ja.
Bei der Altersrente ist es so, dass man seit Januar 2023 tatsächlich unbegrenzt hinzuverdienen darf.
Ach.
Neben der Rente.
Ja.
Es war früher mal anders, deswegen gibt es vielleicht auch noch so ein bisschen diese Informationen innerhalb der Familie bei Ihnen.
Ja.
Früher war es eben so, man durfte in der Regel auf einem Niveau einer geringfügigen Beschäftigung hinzuverdienen. Während der Corona-Pandemie wurde das Ganze dann erheblich angehoben.
Ja.
Waren dann zum Teil über 44.000 Euro, die man hinzuverdienen durfte, um eben so ein bisschen die Weiterarbeit von Rentnern zu ermöglichen. Und der Gesetzgeber hat sich dann Ende 2022 überlegt, okay, wir schaffen die Hinzuverdienstgrenzen komplett ab, um eben den Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand noch flexibler zu gestalten.
Mhm.
Als jetzt aktueller Stand, wenn man da eine Altersrente bezieht, darf unbegrenzt daneben weiterarbeiten und hinzuverdienen.
Und das gilt dann für die Regelaltersrente und auch für diese vorgezogenen Altersrenten, die wir ja vorhin besprochen haben.
Genau, bei der Regelaltersrente war es davor immer schon so. Wenn man die Regelaltersgrenze erreicht hat, durfte man immer schon unbegrenzt hinzuverdienen. Das
Klasse.
Ist nicht neu. Und das, was eben neu ist, dass man jetzt eben auch bei den vorgezogenen Altersrenten, das ist zum Beispiel die im Sprachgebrauch Rente mit 63, auch wenn es jetzt keine Rente mit 63
ist. Ja, das hatten wir auch schon gerade, ja.
Genau.
Wusste ich auch nicht.
Rente für besonders langjährig Versicherte. Auch dort darf man jetzt unbegrenzt eben hinzuverdienen.
Ich frage nur mal, also ich habe die Vermutung, Sie wissen das nicht, ich frage Sie trotzdem. Uns als Sozialverband Deutschland treibt natürlich immer so die Frage um, arbeiten die meisten nebenbei, weil sie wollen oder weil sie müssen? Das wissen Sie wahrscheinlich auch nicht, ne?
Ich kann Ihnen jetzt keine Zahlen konkret nennen. Ich weiß, dass es dazu zum Teil auch statistische Erhebungen gibt.
Ja.
Und dass es natürlich unterschiedliche Gründe gibt, um weiterzuarbeiten. Es gibt sicherlich Personen, die weiterarbeiten, weil sie auch aus finanziellen Gründen darauf angewiesen sind. Es gibt aber auch genauso gut Personen, die zum Beispiel sagen, ich möchte einfach weiterhin diese soziale Bindung haben, reduziere vielleicht auch einfach meine Stundenzahl etwas, arbeite dann vielleicht in Teilzeit noch weiter, weil natürlich mit dem Wechsel in den Ruhestand auch ein Stück weit ein soziales Gefüge wegbricht.
Unbedingt.
Ein Tagesablauf ist auf einmal ganz anders und auch das möchten nicht unbedingt alle und sind dann froh, zum Beispiel noch im geringeren Umfang doch etwas weiterarbeiten zu können.
Ja.
Fällt mir gerade noch ein, weil wir es vorhin auch im Gespräch hatten, wenn ich unbegrenzt dazu verdienen darf, jetzt so aus Ihrer Sicht heraus, ne, ist es ja aber schon so, dass ich als Rentnerin schon ein bisschen gucken muss, dass ich irgendwann auch steuerpflichtig werde, ne?
Definitiv. Die Rente gehört zum steuerpflichtigen Einkommen. Es ist so, dass man einen gewissen Freibetrag hat.
Ja.
Der ist abhängig vom Jahr des Rentenbeginns. Wenn man jetzt dieses Jahr in Rente geht, dann wären 83,5% zu versteuern. Und man zahlt aber nicht direkt die Steuern von der Rente runter, wie es beim Lohn zum Beispiel ist, weil die Steuern direkt einbehalten vom Arbeitgeber. Das ist bei der Rente anders. Das heißt, wenn man jetzt in Rente geht und daneben auch weiterarbeitet, dann wird sicherlich das Finanzamt um die Ecke kommen nach einem Jahr und sagen, okay, ich habe hier eine gewisse Nachforderung.
Ja.
Und dafür sollte man sich natürlich einen entsprechenden Betrag dann auch zur Seite legen.
Ja, also das heißt, man sollte das vorher auch sich gut überlegen und gut durchrechnen, was man hinzuverdienen kann und möchte. Nicht, dass es dann irgendwie, ne, dass man
so Erwachen gibt.
Ja, dass man halt einfach wahnsinnig viel an Steuern nachzahlen muss oder irgendwie sowas. Und dann hat es sich überhaupt nicht gelohnt, dass ich nebenbei noch arbeite, ne?
Auf jeden Fall ein Aspekt, den man auch beachten muss. Wenn man einen Steuerberater hat, dann sollte man sicherlich mit dem sich auch einmal darüber unterhalten.
Ja, genau. Sie hatten ja eben gerade gesagt, das gilt jetzt für die Altersrenten, dieser unbegrenzte Hinzuverdienst. Es gibt ja noch weitere Renten, über die wir jetzt vorhin nicht gesprochen haben, aber die ja bei uns in der Beratung auch total relevant sind. Das sind ja dann die Erwerbsminderungsrenten. Das heißt, viele können ja gar nicht bis zum Eintritt in die Regelaltersgrenze oder in das normale Rentenalter halt arbeiten, sind aus gesundheitlichen Gründen gar nicht in der Lage. Und dann gibt es ja die Möglichkeit, diese volle oder teilweise Erwerbsminderungsrente zu beantragen. Wie ist denn das da mit dem Hinzuverdienst?
Also dort gilt es nicht, dass man unbegrenzt hinzuverdienen darf. Gleich noch zur Einordnung, weil die Erwerbsminderungsrenten jetzt ja noch kein Thema waren. Eine teilweise Erwerbsminderungsrente, da sprechen wir immer von einem Leistungsvermögen von 3 bis unter 6 Stunden. Und bei einer vollen Erwerbsminderungsrente von einem Leistungsvermögen mit unter 3 Stunden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt jeweils. Da müssen Hinzuverdienstgrenzen beachtet werden. Auch dort gab es allerdings im Jahr 2023 eine Neuerung. Das war zeitgleich eben auch mit der Neuerung bei den Altersrenten. Wurden dort die Hinzuverdienstregelungen angepasst. Es ist so, dass wir dort eine jährliche Hinzuverdienstgrenze haben. Die liegt bei der vollen Erwerbsminderungsrente aktuell bei 19.661 Euro. Die ist gekoppelt an eine monatliche Bezugsgröße. Das heißt, die wird jedes Jahr immer jährlich angepasst. Bei der teilweisen Erwerbsminderungsrente haben wir eine Mindesthinzuverdienstgrenze. Die ist doppelt so hoch wie bei der vollen Erwerbsminderungsrente. Und daneben kann es aber auch sein, dass man sogar individuell noch eine höhere Hinzuverdienstgrenze hat. Das bemisst sich nach dem Verdienst, den man in den letzten 15 Jahren vor dem Eintritt der Erwerbsminderung hatte. Wenn man dort sehr, sehr gut verdient hat, zum Beispiel im Bereich der Beitragsbemessungsgrenze, dann kann es dort durchaus auch sein, dass man Hinzuverdienstgrenzen um die 76.000 Euro hat.
Hui. Oh, heftig. Ja.
Wäre dann schon sehr, sehr hoch. Yeah. Genau.
Aber ist ja eigentlich auch ein bisschen paradox, ne? Also ich habe eine Hinzuverdienstgrenze jetzt bei der vollen Erwerbsminderungsrente. Also da ist ein Leistungsvermögen von unter 3 Stunden festgestellt. Das heißt, ich kann ja gar nicht mehr. ne, also leistungsfähig sein, ja, und berufstätig sein. Und auf der anderen Seite habe ich aber eine Hinzuverdienstgrenze von knapp 20.000 Euro jährlich aktuell. Das beißt sich ja irgendwie. Da muss ich ja schon darauf achten, dass ich, also ich meine, wenn ich dann plötzlich halt anfange, ganz normal zu arbeiten, neben einer vollen Erwerbsminderungsrente, funktioniert ja nicht. Ich habe ja ein Leistungsvermögen festgestellt vom Rentenversicherungsträger, das ja gar nicht mehr vorhanden ist. Muss ich da noch auf was achten?
Also grundsätzlich ist erstmal völlig richtig, eine Erwerbsminderungsrente zahlen wir, weil das Leistungsvermögen eingeschränkt ist.
Ja.
Wenn jetzt natürlich eine Besserung eintritt und die Person wieder versucht, ins Berufsleben zu starten, eine Wiedereingliederung zum Beispiel macht, dann würden wir das Ganze erstmal als Arbeitserprobung werten.
Okay.
Das heißt, wenn jetzt eine Person, die eine volle Erwerbsminderungsrente hat, jetzt wieder mit einer höheren Stundenanzahl anfängt zu arbeiten, dann hat sie erstmal ein halbes Jahr auf jeden Fall Ruhe und kann testen, ob dieser Arbeitsversuch gelingt.
Mhm.
Wir gehen natürlich dann in Kontakt auch mit der Versicherten, informieren sie darüber, was die Regelungen sind. Und nach einem halben Jahr würden wir dann schauen, eben ob das Leistungsvermögen sich dauerhaft gebessert hat und ob dadurch sich dann vielleicht auch eine Auswirkung auf ihren Rentenanspruch ergibt. Wenn sie natürlich hinzuverdient jetzt für ein halbes Jahr, dann würden wir das natürlich als Hinzuverdienst entsprechend berücksichtigen. Das heißt, es kann höchstens sein, dass dann durch den höheren Verdienst, den sie hat, der Rentenanspruch teilweise reduziert wird.
Mhm. Das heißt, also ich muss dann schon darauf achten, wenn ich jetzt also ohne dass ich meinen Rentenanspruch gefährde, dass ich unterhalb dieser 3 Stunden täglich auch bleibe. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Nebenjob aufnehme, weil ich sage, naja, so ein bisschen was kann ich ja noch. Und Sie sagten ja auch vorhin, so soziale Kontakte sind ja auch irgendwie total wichtig, dass ich nicht mehr als diese 3 Stunden täglich dann auch arbeite.
Wenn man innerhalb des Leistungsvermögens arbeitet, dann hat es keine Auswirkungen auf den entsprechenden Rentenanspruch.
Mhm.
Wenn man darüber hinausgehend eben mehr Stunden pro Tag arbeitet, dann würde eben nach einem halben Jahr würde man dann gucken, ist das ein dauerhaft höheres Leistungsvermögen und ergibt sich dadurch vielleicht ein anderer Leistungsanspruch? Ist es dann vielleicht keine volle Erwerbsminderung mehr, sondern nur noch eine teilweise Erwerbsminderung?
Ja, genau. Ich muss das ja auch dem Rentenversicherungsträger wahrscheinlich melden, ne? Dass ich einen Nebenjob aufgenommen habe. Ne? Also das raten Sie schon.
Ich würde auf jeden Fall dazu raten, dass man es einfach mitteilt. Wenn nicht der Arbeitgeber, würde die Person ja auch anmelden.
Ja.
Darüber werden wir es auch mitbekommen. Aber grundsätzlich offen schon mal darüber zu informieren, dass man wieder eine Beschäftigung aufnehmen möchte, das macht auf jeden Fall Sinn. Dann kann man sich auch austauschen mit dem entsprechenden Sachbearbeiter. Und wenn dann eine solche Arbeitserprobung eben dauerhaft glückt, dann würde man eben nach einem halben Jahr schauen, welche Auswirkungen sich auf den Rentenanspruch ergeben.
Ich hätte noch eine Frage zu der teilweisen Erwerbsminderungsrente. Also ich muss gestehen, mein Gehirn hat so ein ganz klein bisschen ausgesetzt bei den Hinzuverdienstgrenzen bei der teilweisen Erwerbsminderungsrente. Aber das kommt einfach, weil ich da wirklich wenig Ahnung von habe. Aber habe ich das richtig verstanden? Je mehr ich früher verdient habe, desto höher sind auch, also desto mehr kann ich auch neben der Erwerbsminderungsrente der teilweisen dazu verdienen?
Das ist richtig. Es gibt eine individuelle Hinzuverdienstgrenze bei der teilweisen Erwerbsminderungsrente. Es gibt einmal einen Mindestbetrag, das ist eben das Doppelte von der Hinzuverdienstgrenze bei der vollen Erwerbsminderungsrente. Da sprechen wir von um die 39.922 Euro.
Mhm. Okay.
Und es kann aber sein, dass man eben noch einen höheren Hinzuverdienstbetrag hat, wenn man eben davor sehr, sehr gut verdient hat. Da gibt es eine entsprechende Rechenformel und die Entgeltpunkte, die man in den letzten 15 Jahren vor dem Eintritt der Erwerbsminderung verdient hat, die sind dafür entscheidend.
Hm. Aber das hat ja sicherlich auch was damit zu tun, dass ich ja nur eine teilweise, also eine Teilrente bekomme. Das heißt, mein Leistungsvermögen ist ja ein bisschen eingeschränkt. Also das sind ja normalerweise Menschen, die sagen, also Vollzeit kann ich nicht mehr arbeiten aus gesundheitlichen Gründen. Ich muss reduzieren auf eine Teilzeitstelle. Und dann ja häufig auch ihren Job weiterhin ausüben, nur zu reduzierten Arbeitsstunden, sage ich jetzt mal.
Ach so, ja,
und deswegen
stimmt.
Wahrscheinlich halt diese Logik, dass man sagt, wir koppeln das im Grunde halt an das frühere Entgelt.
Genau, ist das letztendlich der Idealfall, dass eben eine Person mit einem entsprechend eingeschränkten Leistungsvermögen daneben noch weiter einer reduzierten Stundenzahl eben der alten Tätigkeit nachgehen.
Ja. Ah, okay, jetzt verstehe ich das auch, weil bei mir arbeitet es gerade im Gehirn, dass ich dachte, okay, die früher eh schon so gut verdient haben, dürfen jetzt noch weiter sehr viel dazu verdienen. Aber das stimmt, ich habe ja nur eine teilweise Erwerbsminderungsrente. Und wenn ich mir das jetzt für mich vorstelle, ne, ich kann meinen Job nicht mehr in Vollzeit machen, aber aufgrund einer Erwerbsminderung Teilzeit, dann ist es natürlich gut, wenn sich mein altes Gehalt angeschaut wird und geguckt wird, wie viel ich noch hinzuverdienen darf.
Genau.
Ah ja,
ja.
Hab auch ich jetzt verstanden. Es ist tatsächlich ein bisschen komplizierter.
Aber das ist, Entschuldigung, ganz kurz, ich mit der Arbeitserprobung finde ich, glaube ich, nochmal so einen wichtigen Punkt. Also das ist ja auch das ist ja auch eine Flexibilisierung irgendwie. Da gab es ja auch früher halt häufig Probleme, dass Menschen dann gesagt haben, naja, ich habe jetzt zwar eine volle Erwerbsminderungsrente, die werden ja auch häufig befristet erstmal ausgezahlt, aber irgendwie traue ich mir doch wieder zu, ein bisschen mehr zu arbeiten. Und dann war ja häufig dieses Problem, dass man gesagt hat, naja, wenn ich jetzt aber wirklich halt wieder einsteige, dann gefährde ich im Grunde halt meine Erwerbsminderungsrente, weil dann der Rentenversicherungsträger gleich kommt, ah, Moment mal. Und so habe ich aber im Grunde ein halbes Jahr Zeit, mal zu gucken, funktioniert das eigentlich wieder, zurück in den Job zu gehen. Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt im Rahmen der Flexibilisierung, der, glaube ich, häufig auch gar nicht gesehen wird. Gerade für Menschen, die tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen da möglicherweise befristet einfach eine Zeit lang sagen, ich muss jetzt halt einfach aus der Vollzeitbeschäftigung raus. Ne? Also das ist eine gute Regelung, finde ich.
Auf jeden Fall. Die ist auch noch gar nicht so alt. Die ist erst 2024 eingeführt worden. Insofern, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, damit die Betroffenen eben ja etwas entspannter diese Arbeitserprobung durchleben können und nicht die Angst haben, dass direkt vielleicht, obwohl sie sich noch gar nicht sicher sind, ob sie ein höheres Leistungsvermögen haben, der Rentenanspruch wegfällt.
Genau.
Okay.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich nicht unwichtig, ne? Herr Watermann, wenn ich hinzuverdiene als Rentnerin, kann ich dadurch meine Rente an sich auch nochmal erhöhen oder hat das dann quasi gar nichts mehr damit zu tun? Weil ich denke mal, wenn ich noch einen Nebenjob habe, dann zahle ich ja auch nochmal weiter möglicherweise wahrscheinlich in die Rentenversicherung ein.
Ja.
Ne? Erhöht sich dadurch meine Rente nochmal oder ist es sozusagen, hab ich Pech gehabt und meine Rente wird immer so bleiben, egal wie viel ich dann noch hinzuverdiene?
Wir bewegen uns jetzt, glaube ich, wieder so in der Welt der Altersrenten.
Ja,
ja.
Wir waren ja vorher gerade bei der Erwerbsminderungsrente.
Also, Entschuldigung,
den gedanklichen Sprung dorthin.
Bitte, ja.
Genau, wenn man neben seiner Altersrente noch weiter arbeitet, dann wäre es so, dass man erstmal grundsätzlich versicherungspflichtig ist und auch weiter noch Beiträge einzahlt. Der Arbeitgeber zahlt auch noch weiter Beiträge ein, bis dann die Regelaltersgrenze erreicht ist. Und alles das, was man bis dahin noch weiter eingezahlt hat, das würde dann mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze der Rente gutgeschrieben werden. Dann haben wir quasi eine Art Cut. Und ab dann gelten neue Regelungen. Dann wäre es so, dass wenn man eine Vollrente bezieht, man grundsätzlich nicht mehr versicherungspflichtig wäre in der Rentenversicherung. Das heißt, nur noch der Arbeitgeber würde Beiträge zahlen.
Ach.
Man hätte aber nichts mehr davon. Man kann, um das zu umgehen, schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber erklären, dass man weiter auch nach dem Erreichen der Regelaltersgrenze Rentenversicherungsbeiträge zahlen möchte, also versicherungspflichtig bleiben möchte. Und dann würde jeweils zum 1.7. im Rahmen der Rentenanpassung auch die Rente nochmal um die Beiträge erhöht werden, die man dann entsprechend in dem vergangenen Jahr eingezahlt hat.
Ah ja, also.
Ja, also ich überlege gerade, was wäre denn schlauer? Wahrscheinlich, wenn ich eine niedrige Rente per se habe, wäre das, glaube ich, schlau wahrscheinlich, ne? Irgendwie da weiter einzuzahlen. Oder? Lohnt sich das gar nicht?
Müsste man dann wahrscheinlich individuell wieder ausrechnen, ne? Also wie hoch dann tatsächlich das Einkommen ist, wie hoch dann die Rentenversicherungsbeiträge sind, die abgeführt werden. Also ich glaube, so pauschal lässt sich das tatsächlich nicht sagen. Ob das jetzt viel ist oder wenig.
Hängt immer natürlich zum einen vom individuellen Verdienst ab. Das hängt davon ab. Ich sag mal, eine Rente ist immer eine Wette auf ein langes Leben. Das heißt,
man
möglichst lange etwas
daraus kommt. Das stimmt.
Das heißt, wenn ich natürlich 30 Jahre eine Rente beziehe, dann ist das ein Jackpot. Dann hat sich das super gelohnt.
Ja.
Wenn es ganz schlecht läuft und ich wenige Jahre später versterbe, dann haben sich die Beitragseinzahlungen natürlich nicht so rentiert.
Dann hätte ich es lieber gleich bar auf die Kralle genommen, ne?
Ja.
Einfach der Fall, muss man ganz ehrlich sagen, an der Stelle.
Ja. Ja, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, aber ich glaube, wenn man so um die 40.000 Euro brutto verdient im Jahr, dann gibt es einen Rentenpunkt, ne? Kann das sein, so ungefähr? Oder liegt das jetzt schon sogar
inzwischen höher? Liegt der Betrag etwas höher, aber genau,
so Pi mal Daumen.
Noch 40.000.
Genau, dann kriegst du einen Rentenpunkt und damit erhöhst du deine Rente dann irgendwie um, Gott, ich weiß jetzt gar nicht genau, wo der Wert jetzt momentan liegt, aber irgendwie.
Für den Rentenwert sind wir jetzt auch knapp über 40 Euro.
40 Euro,
okay. Ne?
Bruttorente gibt es dann halt mehr. So, aber dann hast du natürlich wieder Abzüge, ne? Musst du ja auch wieder sehen. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge.
Ja.
Ja. Müsste man individuell tatsächlich ausrechnen, ja, ich glaube auch. Das ist, glaube ich, sowieso ein ganz wichtiger Punkt nochmal, gerade in diesen Bereichen, dass man sich da halt auch tatsächlich nochmal beraten lässt, ne, und guckt, was ist für einen jetzt tatsächlich auch günstiger, ne?
Ja, also unbedingt. Also, weil ich habe jetzt gerade das Gefühl, und ich bin ja, also ich bin, wie gesagt, keine Fachfrau, aber so ganz unbeleckt bin ich auch nicht. Aber ich muss gestehen, beim Thema Rente, gerade wenn es so um Erwerbsminderungsrenten, Altersrenten und sowas geht, mir raucht dann immer der Schädel. Und obwohl ich das schon ganz, ganz oft gehört habe, kann ich es mir natürlich nicht merken. Da ändert sich ja auch was, dann weiß ich nicht, was, was für mich irgendwie in Frage kommt. Und Herr Watermann, also abgesehen vom SoVD, kann man ja auch ne, zu Ihnen kommen und sich da beraten lassen. Also ich war auch schon mal bei Ihnen, also nicht Oldenburg-Bremen.
Ja, du hast, nicht bei uns?
Nein, also erstmal war das, bevor ich den SoVD kannte.
Ah, okay.
So, und zweitens ging es um die Klärung des Versicherungsverlaufs, ne? Was muss ich noch für Unterlagen beibringen und so. Und da hätte ich das Gefühl, dass die deutsche Rentenversicherung da ein bisschen mehr weiß, was sie oder besser weiß, was sie schon für Unterlagen von mir hat, als der SoVD.
Das stimmt.
So, also von daher, aber ich weiß jedenfalls, also ich war hier in Hannover bei der deutschen Rentenversicherung, bei einer sehr netten Dame, deswegen weiß ich, dass auch ihre Kolleginnen und Kollegen da sehr fit und firm sind und gut zu beraten, ne?
Ja.
Wir haben umfangreiche Auskunfts- und Beratungsnetze in Deutschland, also.
Ja.
Zum Beispiel die Auskunfts- und Beratungsstelle in Hannover, wo eben die Kollegen von der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig Hannover ihren Sitz haben. In Oldenburg, bei uns im Zuständigkeitsbereich, haben wir auch 6 Auskunfts- und Beratungsstellen. Und daneben ist es so, dass wir auch noch eine ehrenamtliche Struktur haben bei der Rentenversicherung. Das sind die sogenannten versicherten Ältesten oder auch versicherten Berater genannt. Die nehmen ehrenamtlich für uns Rentenanträge oder Kontenklärungsanträge auf. Und als dritte hauptamtliche Struktur wären dann daneben noch die Gemeinden und Versicherungsämter. Auch dort kann man theoretisch hingehen und ja, einen Rentenantrag stellen oder sich beraten lassen.
Und natürlich beim SoVD, ne?
Ja, das sagen wir jetzt natürlich auch nochmal.
Genau. Und ich muss auch sagen, also ich glaube, was so diese Detailtreue angeht, nicht, aber ich finde auch Ihre Internetseite immer total super und informativ. So um erstmal so einen allgemeinen Überblick zu bekommen, ne? Klar, also wenn es um solche Sachen geht, da muss dann individuell irgendwie geguckt werden. Aber ansonsten würde ich das unseren Hörerinnen und Hörern auch nochmal irgendwie so ans Herz legen. Also ich finde die Internetseite der Deutschen Rentenversicherung, es ist auch sehr, sehr gut aufgemacht und zumindest für mich irgendwie auch sehr verständlich.
Verstehst du auch.
Verstehe selbst ich, ne?
So
und
es
ist ja, perfekt. Ja, dann kann es so schlecht nicht sein.
Nee,
ne?
Nein, das stimmt. Das stimmt. Wir haben ja jetzt eben gerade nochmal darüber gesprochen, wie wichtig das ist, dass man sich halt tatsächlich auch ne, beraten lässt, wenn man weiterhin hinzuverdienen möchte. Haben Sie denn vielleicht nochmal so 3 konkrete Tipps für unsere Zuhörenden, wenn man jetzt neben der Rente weiterhin hinzuverdienen möchte? Gibt es da so 3 konkrete Tipps, wo ich mich dran festhalten kann?
Vielleicht erstmal mit so einem nicht konkreten, sondern mit so einem ganz einfachen Tipp starten, dass man sich rechtzeitig mit der Frage befasst, wann man denn überhaupt in den Ruhestand gehen möchte und ob man daneben weiterarbeiten möchte oder nicht. Denn wenn man sich rechtzeitig damit befasst, dann hat man auch genügend Zeit, um sich über Gestaltungsvarianten Gedanken zu machen. Man selber hat Planungssicherheit, die eigene Familie hat Planungssicherheit und auch der Arbeitgeber hat dann Planungssicherheit. Insofern sich rechtzeitig mit der Frage auseinanderzusetzen, das wäre vielleicht erstmal so der vorgeschobene erste Tipp. Dann daneben ist natürlich richtig, man hat verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Fangen wir einfach an mit der Art der Rente. Es gibt verschiedene Rentenarten. Man kann mit Abschlägen in Rente gehen. Man kann ohne Abschläge in Rente gehen. Das heißt, dort sich mit zu befassen, welche Rentenart jetzt für einen wirklich die richtige ist. Das ist natürlich etwas, was eine Grundlage ist, um dann auch alle anderen Entscheidungen treffen zu können. Noch eine Gestaltungsmöglichkeit, die vielleicht nicht so viele auf dem Schirm haben, dann so als dritten Punkt, ist der Wahl zwischen der Teil- und der Vollrente. Man muss nicht mit 100% in Rente gehen, sondern man kann auch eine Teilrente flexibel wählen. Zum Beispiel auch 99,99%. Das wäre die geringste Verringerung von einer Vollrente. Das heißt, man verzichtet nur auf 0,01%. Das hat aber verschiedene Auswirkungen dann in der Praxis, zum Beispiel auf den Anspruch auf Krankengeld, den man dann daneben noch hätte. Kann allerdings an anderen Stellen dann sich auch wieder negativ auswirken. Zum Beispiel bei einigen Betriebsrenten ist es so, dass die nur gezahlt werden, wenn man eine Vollrente bezieht. Das heißt, dort gibt es dann auch tatsächlich verschiedene Konstellationen, die man sich dann genauer mal angucken muss. Deswegen macht es eben auch Sinn, was ich eigentlich sagte, sich frühzeitig mit dem Thema dann auseinanderzusetzen.
Ich muss jetzt nochmal nachfragen. Eine Teilrente?
Ja, kannst du auch machen.
Also ganz leise klingelt da irgendwie mal was. Aber Herr Watermann, warum sollte ich, angenommen, ich habe jetzt mein Renteneintrittsalter, warum sollte ich sagen 90% oder 80%? Was sollte mich dazu bewegen?
Nicht die Idee der Teilrente, die ist jetzt nicht neu, die gibt es schon sehr, sehr lange.
Ja,
es wurde zwischenzeitlich mal ein bisschen verändert, das System. Es hängt vielleicht so ein bisschen damit zusammen, wie jetzt die persönliche Konstellation ist. Wenn man abschlagsfrei in Rente geht, dann macht es jetzt wenig Sinn, eigentlich eine kleinere Teilrente zu beantragen. Wenn man aber zum Beispiel sagt, okay, ich möchte meine Stundenanzahl reduzieren, ich kann nur mit Abschlägen aktuell in Rente gehen, und ich möchte diese Abschläge nicht mein Leben lang mitnehmen, sondern ich möchte vielleicht nur für die Hälfte meiner Rente jetzt Abschläge haben, dann könnte ich sagen, okay, ich wähle jetzt flexibel eine Teilrente, Altersrente für langjährig Versicherte, habe dann eben auf diese Hälfte meiner Rente einen Abschlag drauf. Die andere Hälfte nehme ich dann erst später, wenn ich zum Beispiel abschlagsfrei in Rente gehen kann, also ich erreiche eine Regelaltersgrenze. Dann würde ich den anderen Teil dazu nehmen, der dann nicht mit Abschlägen belegt ist. Ja, so eine Gestaltungsmöglichkeit, die es zum Beispiel in der Praxis gibt, wird relativ wenig genutzt. Aber theoretisch gibt es tatsächlich relativ viele Möglichkeiten, auch flexibel seinen Ruhestand dort zu gestalten.
Ja. Bei den Pflegeversicherungsbeiträgen, bei den Rentenversicherungsbeiträgen für pflegende Angehörige ist das ja zum Beispiel auch häufig so, dass die dann ihre Rente reduzieren auf 99,9%, damit sich tatsächlich die Rentenpunkte weiterhin auswirken, ne?
Das ist nochmal ein anderer Spezialfall. Ja. Das sind dann eben diejenigen, die die Regelaltersgrenze schon erreicht haben.
Genau.
Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze ist man ja versicherungspflichtig. Das hatten wir ja vorhin schon besprochen. Und ab dem Erreichen der Regelaltersgrenze ist man versicherungsfrei bei einer Vollrente. Und die reduzieren dann eben um diese 0,01% ihre Rente auf eine Teilrente, sind dadurch versicherungspflichtig und dann können weiter Pflegeversicherungsbeiträge gezahlt werden. Die haben eben nicht die Möglichkeit, wie jetzt ein Beschäftigter eine Erklärung abzugeben gegenüber dem Arbeitgeber, sondern die müssen dann eben diesen Umweg über die Teilrente wählen, um weiter die Pflegeversicherungsbeiträge zu erhalten.
Und das kann aber in bestimmten Fällen auch sinnig sein, ne?
Das kann sinnig sein, das müsste man dann individuell nochmal ausrechnen, aber normalerweise weil man ja ganz, ganz auf einen ganz, ganz kleinen Teil nur verzichtet. Und die Rentenversicherungsbeiträge, gerade wenn man jetzt jemanden pflegt, sind dann doch relativ hoch. Also das kommt immer darauf an, in welchem Pflegegrad derjenige ist, den ich pflege. Aber das kann man sich auch individuell nochmal ausrechnen lassen, ob das halt Sinn macht, ja. Aber das ist zum Beispiel auch, weil Pflege ist ja meistens auch erst im höheren Alter dann meistens relevant, ne? Also gerade jetzt zum Beispiel bei Ehepartnern ist dann häufig so, dass einer von den beiden halt irgendwie dann vielleicht pflegebedürftig wird oder auch beide. Und die könnten sich rein theoretisch auch gegenseitig pflegen. Ja.
Auf jeden Fall bestätigen, es lohnt sich eigentlich fast in allen Fällen.
Ja.
Pflegebeiträge.
Ja. Doofe Frage, das geht aber nur, wenn ich, während ich Pflege in Rente gehe, ne? Also angenommen, ich bin schon irgendwie 73, dann kann ich das nicht mehr machen, ne? Weil dann bekomme ich ja schon meine reguläre Rente.
Doch, ich glaube.
Man kann jederzeit von einer Voll- in eine Teilrente wechseln und umgekehrt.
Ja.
Also auch wenn man schon eine Rente bezieht, kann man mit über 80 noch sagen, okay, ich pflege jetzt meinen Angehörigen und ich möchte die Pflegeversicherungsbeiträge habe ich. Reduziere jetzt meine Vollrente auf eine Teilrente.
Ich glaube, man kann auch jedes halbe Jahr irgendwie wechseln. Also alle halbe Jahr irgendwie auch sagen, nee, ich gehe jetzt wieder zurück oder sowas.
Ah, okay.
Theoretisch ist das sogar monatlich
möglich. Monatlich möglich, ja. Ah ja, genau.
Okay.
Wenn man rechtzeitig das Ganze mitteilt,
ja.
Dann geht das immer für die Zukunft.
Ja, eine hohe Flexibilisierung mittlerweile, ne? Also durch diese ganzen Rentenänderungen in dem Bereich, das ist schon mal ganz gut eigentlich, finde ich.
Ja, weil für mich in meiner Vorstellung ist es halt so, ich gehe in Rente und damit ist erstmal alles fix. Ne, dann kriege ich meine Rente und dann kann ich daran nichts mehr ändern.
Ja.
Also, ne, ja, ich kann was hinzuverdienen, aber dass ich selber an der Rente noch irgendwas schrauben kann oder so, das existiert in meiner Vorstellung nicht. Deswegen ist gut, dass Sie das auch noch mal so erklärt haben, Herr Watermann. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das wissen tatsächlich auch viele, gerade pflegende Angehörige auch nicht, ne, dass das durchaus irgendwie Vorteile haben könnte.
Ja,
ne?
Ja, auf jeden Fall.
Mm. Ja, Herr Watermann, ich sag erstmal herzlichen Dank. Ich bin, also ich zumindest, du nicht, Katharina, aber ich bin zumindest schon mal ein Stückchen schlauer, was das Thema Rente, Rentenpunkte angeht. Und das Allerwichtigste, was ich mitnehme, ist, sich auf alle Fälle rechtzeitig beraten lassen. Also es ist ein etwas kompliziertes Thema. Entweder beim SOVD oder natürlich auch bei den Kolleginnen und Kollegen von der deutschen Rentenversicherung. Also da sitzen ja die Fachleute, weil es tatsächlich da so viele Dinge zu beachten gibt, die, glaube ich, niemand irgendwie so selber auf der Pfanne haben kann.
Ja, total viele Möglichkeiten. Ne?
Ja.
Also wie du schon sagtest, früher ist man in Rente gegangen und dann war Schluss.
Mhm.
Ne? Das ist jetzt nicht mehr der Fall.
Ja, ja. Ja, Herr Watermann, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren bei uns auf dem Ponyhof heute.
Mhm.
Anna, nochmal vielen Dank für die Einladung. War sehr spannend, mal auf dem Ponyhof vorbeizuschauen.
Ja, gerne wieder, wenn wir was zum Thema Rente machen.
Ja.
Katharina, dir danke ich für die heutige Folge.
Ach, Steffi, ich dir auch.
Und allen Hörerinnen und Hörern danke ich fürs Zuhören.
Ja.
Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Alles klar.
Tschüss.
Okay. Tschüss.
Tschüss.
Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!